Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wir wollen nicht in die Ferne reisen, sondern in der Umgebung schauen heute, denn der Advent beginnt am Wochenende und seinen Verlockungen, seinen Verheißungen und seinem Brauchtum kann man sich kaum entziehen, sollte man auch nicht. Zum Beispiel die Sauerländermärkte, die locken mit ihrer Bodenständigkeit. Man kann zum Beispiel den Weihnachtsbaum gleich vor Ort schlagen. Das Erzgebirge, das hat auch eine eigene Tradition. Aus der Bergbauregion stammen Schwibbogen und Kerzenpyramide. Oder im thüringischen Lauscher, da wurden die ersten Kugeln für den Baum geblasen. Und was macht man in Aachen? Natürlich printen, essen. Domradio Reisen ist heute unterwegs im Advent, allüberall. Und ich reise mit Ihnen. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie mitkommen heute in den Advent. In Salzwedel wurde er erfunden, sagt man, der Baumkuchen, und zwar vor 200 Jahren. Salzwedel, das liegt im Norden von Sachsen-Anhalt, nicht weit weg von Lüneburg und darf sich Hansestadt nennen. Das hat allerdings mehr mit dem Salz und dem Handel überhaupt zu tun und nicht unbedingt mit dem Baumkuchen. Aber der wird immerhin heute noch in großen Mengen in Salzwedel gebacken. Und weil der echte Baumkuchen ohne Konservierungsmittel auskommt, also nicht lange in der Ecke stehen kann, haben die Salzwedler Bäcker gerade in der Vorweihnachtszeit natürlich viel zu tun. Die können das also nicht alles vorher schon erledigen. Die Besucher können dabei, das ist der Vorteil, zuschauen.
Es ist richtig warm in der großen Backstube, denn in der backträchtigen Vorweihnachtszeit brennen gleich mehrere Feuer.
Wir backen am offenen Feuer, so wie es auch damals gang und gäbe war. Allerdings benutzen wir heute kein Holz mehr, dann bräuchten wir ganze Wälder. Aber diese Öfen wurden nach Originalzeichnung aus dem Jahre 1808, das ist nämlich das Gründerjahr, wurden nach Originalzeichnung nachgebaut.
Eine etwa 1 Meter lange Holzwalze dreht sich, so wie Schwein am Spieß, vor dem offenen Feuer. Nur, dass dort kein Fleisch brutzelt, sondern der Bäcker mit einer Kelle dickflüssigen Teig auf die Walze kleckert. Die Schicht wird gebacken, dann wieder mit der Kelle Teig geschöpft und gekleckert.
Es ist ja eine rotierende Holzwalze, die schichtweise überkält wird. Das ist eine ganz alte Tradition, nämlich 200 Jahre alt. Wir backen nach einer Rezeptur aus dem Jahre 1807.
Vor 200 Jahren kam der Bäcker Emil Schernikow auf die Idee, den Kuchenteig nicht in eine Form zu gießen, sondern eben auf eine Holzwalze, die sich vor dem Feuer dreht. Das ist eine Kunst.
Da hat das mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl sehr, sehr viel zu tun. Sie können natürlich auch einen Kuchen recht trocken ausbacken, aber das wollen wir nicht. Das richtige Maß zu finden, wann kommt jetzt die nächste Schicht, wann ist der Kuchen gut.
Etwa 20 Minuten dauert es, bis eine Walze fertig ist. Der lange Baumkuchen wird dann in Stücke geschnitten und in Schokolade getaucht. Fertig ist die Leckerei. Lange vor uns war schon Kaiser Wilhelm I. in Salzwedel und bekam Baumkuchen zu kosten vom Sohn des Erfinders.
Als Geschenk wurde dann der Baumkuchen von Herrn Schernikow selber gebracht und wurde auch von ihm selber aufgeschnitten. Und er war so zitterig und so nervös und den hat es dann so gut geschmeckt, dass er den Kuchen dann auch von Berlin aus hier bestellt hat.
Der Baumkuchenbäcker wurde zum königlichen Hoflieferanten und bald ging seine Kreation auch nach Wien, London und St. Petersburg. Nachfolger dieser ersten Baumkuchenbäckerei sind das Café Kruse in der Innenstadt und die Bäckerei Henning in der St. Georgstraße. Dort kann man täglich zugucken, wenn die Feuer brennen und die Bäcker arbeiten. Im Café Kruse wird am Wochenende Schau gebacken. Salzwedel hat eine lange Geschichte. Um 800 soll Karl der Große hier gewesen sein. Bald sprach man von der reichen Stadt am Salzweg. Dann wurde die Neustadt gleich an die alte angebaut.
Es ist Fachwerk in beiden Städten. Die hauptsächlichen Backsteinkirchen waren in der alten Stadt. Die Straßen sind breiter in der neuen Stadt und sie verlaufen geradlinig. Es ist schon geplant. In der alten Stadt ist alles um die Burg herum gewachsen.
Von der Burg steht nur noch der dicke Wehr- und Wohnturm. Doch von dieser Burg erzählt man sich eine Mordsgeschichte.
Das war der Kurfürst Gero, so um 900.000 herum, der also die Wendenfürsten eingeladen hat zu Speis und Trank und hat ihnen gesagt, wir wollen gute Nachbarschaft halten, ihr braucht keine Waffen. Und nachdem sie gebechert und gegessen hatten, kamen dann die fürstlichen Scharen und ermordeten alle.
Das heutige Amtsgericht, ein großer Backsteinbau von 1400 etwa, war das Altstädter Rathaus. Bei dessen Anblick denkt man an Lübeck oder Stralsund, Hansestadt eben. Denn auch Salzwedel gehörte zur Hanse. Vor dem früheren Rathaus kreuzten sich die Salzstraße, die von Lüneburg nach Magdeburg führte, und die Handelsstraße von Braunschweig nach Hamburg. Hier wurden Zölle erhoben, wurde reichlich Geld verdient. Wie man heute noch eben am alten Rathaus sieht und an der riesigen Marienkirche. Der Handel hat Salzwedel reich gemacht. Handel mit flandrischen Tuchen, Holz, Bier, Getreide, Salz. Doch Ende des 15. Jahrhunderts zwang der Brandenburger Kurfürst Salzwedel aus der Hanse auszutreten. Vorbei war die Blüte. Später fehlte für Neubauten das Geld, so blieb der mittelalterliche Charakter der Stadt erhalten. Ein kleiner Fluss, die Jeetze, zieht sich durch die ganze Stadt und verbindet Salzwedel mit der Elbe. In der Hansezeit hatten viele Häuser ihren eigenen Anleger. Auch jetzt hat die Altstadt viele kleine Brücken und alte Speicher. Wir steigen auf den Turm des früheren Rathauses der Neustadt und gucken auf die ausgedehnte Fachwerkstatt im Adventslicht. Jedes Jahr am Heiligabend, abends um 6, trifft sich ganz Salzwedel unten am Fuße des Turms. Denn oben musizieren die Turmbläser. Erst danach ist Weihnachten.
Regine Heim bummelte im Advent durch Salzwedel und schnupperte in die Baumkuchenbäckereien hinein. Von Salzwedel werden wir mal ganz woanders hinreisen gleich, nämlich ins Nahausland im Süddeutschen. Da geht's dann weiter über die Grenze nach Österreich, nach Salzburg, denn dort ist der Christkindlmarkt sehr beliebt und bekannt. Zur Adventszeit gehören Land auf und Land ab die zahllosen Adventsmärkte. Besonders im alpenländischen Raum haben sie eine besondere Atmosphäre, denn den Bergen, dem Frost und dem Schnee ist man ja noch ein bisschen näher dort. Und die österreichische Stadt Salzburg, die bietet auch noch die Kulisse von barockem Dom und prachtvoller Residenz. Genau dort auf dem Residenz- und Domplatz, da findet alljährlich der Christkindlmarkt statt. In diesem Jahr sogar genau zum 40. Mal, aber die Tradition ist natürlich noch eine viel, viel längere.
Die kleine Altstadt der Kulturmetropole Salzburg scheint sich in den Abendstunden der Adventszeit noch enger an die nahen Felsen von Nonnenberg und Mönchsberg zu schmiegen. Und die weiß getünchte Hohensalzburg darüber wacht wie eh und je über das Treiben in den Gassen und auf den Plätzen. Am Salzburger Dom sind die Plätze hell erleuchtet. Der Christkindlmarkt mit seinen grünen Buden, mit seinen Lichtern und Düften lockt die Besucher.
Wollen Sie sagen, probieren?
Hauben, Schale,
Salz?
Salz, Handschuhe, dann diese Ohrenschützer da hinten.
Wie diese Familie mit ihren selbstgestrickten Wintersachen kommen viele der rund 90 Markthändler aus dem heimischen Salzburger Land. Und so gibt es manche Lebkuchensorte, manch Krippe und Kunsthandwerk auch nur hier auf diesem Christkindlmarkt. Viele Händler kommen seit Jahren, erzählt Organisator Wolfgang Ragitsch.
Das sind Hütten, die fix eingerichtet sind. Da merkt man, dass die Leute sich was antun, die investieren in die Hütten, damit das Bild rauskommt. Sonst kriegen sie kein Bild raus. Wenn sie eine Hütte nur mieten würden oder sie würden die Aussteller wechseln nach Jahren, dann kriegen sie so einen Flair nie mehr zusammen, weil die Leute nie mehr investieren würden. Und so stecken sie viel Geld rein, damit es so ausschaut, wie es jetzt ist.
So ist es auch bei der Dufthütte. Weihrauch und Myrrhe gibt es hier. Myrrhe sei sehr herb, wird erzählt. Besser seien die eigenen Duftkreationen, wie zum Beispiel der Pontifikalweihrauch mit Gewürzen, Fichtennadeln, Lavendel, Sandelholz und anderem gemischt.
Es gibt einen Rosenweihrauch, der ist in Rosenöl getränkt, mit Rosenblüten, Rosenstängel drinnen. Dann gibt es ganz normal reinen herkömmlichen Weihrauch, der kommt aus Eritrea, und einen Honigweihrauch haben wir noch.
Aus den Bergen des Pinzgaus kommt ein Familienbetrieb mit seinem Holzspielzeug. Das geräuschvolle Tischfußballspiel, das man wie ein Flipper spielt, lockt, ebenso uralte Brettspiele wie Fuchs und Henne oder auch die Wiederentdeckung der Wackels, Holzfiguren, die von Faden und Gewicht gezogen über die Tischplatte wackeln.
Man gibt ihm einen leichten Schubs, dass er so eine Pendelbewegung kriegt, seitlich, und dann läuft er nach vor. Und das Witzige ist, die Leute sind ganz, die glauben, jetzt fällt er dann runter, aber wenn er dann vorne angekommen ist bei der Kante, bleibt er automatisch stehen.
Der Salzburger Christkindlmarkt gehört zu den ältesten. 1491 wird er schon als Tandelmarkt erwähnt. Im 17. Jahrhundert wird daraus der berühmte Nikolaimarkt, 14 Tage vor und nach Nikolaus, geöffnet. Von 1932 an gibt es dann eine 40-jährige Pause, längst aber ist der Christkindlmarkt wieder Tradition. Und natürlich gehört hier in Salzburg der kulinarische Genuss dazu. Und auch hier zählt die regionale Küche. Statt Hamburger gibt es Haunsberger. Ein Landwirt vom Haunsberg hat sie erfunden, erzählt Wolfgang Ragitsch.
Eine Wurst wie ohne Haut, eine Art Brat, und das wird dann flach gedrückt und kommt in den Semmel mit einem Sauerkraut, ein bisschen Gewürz und einem Senf dazu. Schmeckt hervorragend.
Eine deftige Küche, die nach Süßem verlangen lässt. Gut, dass es auf der Ecke nach Kaffee duftet, aber dann fällt der Blick auf die große Auswahl an Kakao.
Und dann haben wir noch Kreolisch. Kreolisch ist mit Zimt, Muskatnuss, Vanille und Rum-Aroma. Dann haben wir Inka. Inka ist zum Beispiel mit Cayenne-Pfeffer, Jamaika-Pfeffer und Rucco.
Die Wahl fällt auf Kakao pur, schwarz ohne Zucker. Der duftende Plantagentrank wärmt in der Dezemberkälte und so kann man noch dem täglichen kleinen Adventskonzert auf der Treppe zum Dom lauschen.
Was wir da jetzt gerade hören, sind die Glocken des Salzburger Domes über dem Salzburger Christkindlmarkt. Natürlich auch wunderschön, wenn man das zu hören bekommt, wenn man dorthin fährt. Also ein Wochenendausflug sicherlich wert. Eine Besonderheit noch: dieser Markt hat auch noch an den beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet, also bis zum 26.12. Und wenn Sie also die Gelegenheit haben, samstags dort zu sein, dann sollten Sie abends um 6:30 auf jeden Fall das Turmblasen sich anhören. Das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Also der Christkindlmarkt in Salzburg, am besten an einem Samstag und im Zweifel auch an den Weihnachtsfeiertagen selbst, eine Reise wert. Domradio Reisen unterwegs. Im Advent überall sind wir heute. Am ersten Advent gibt es in Bettburg-Kaster im Rhein-Erft-Kreis einen Nikolausmarkt, der nicht aus Buden und Ständen im üblichen Sinne besteht. Die Anwohner öffnen ihre Haus- und Hoftüren, Kunsthandwerker bevölkern ihre Wohnzimmer und die Anwohner verköstigen die Nikolausmarktbesucher. Die Wohnzimmer werden zum Ausstellungsort, Garagen zum Café. Und Christiane Schmitz vom Altstadtverein Kaster organisiert diesen Nikolausmarkt. Am Sonntag geht's los, am ersten Advent zum 23. Mal öffnen die Anwohner von Kaster ihre Wohnzimmer. Es war einmal ein kleiner, gemütlicher Nikolausmarkt. Inzwischen kommen aber auch schon teilweise Touristen mit Bussen tatsächlich angereist. Wie bewältigen denn die Anwohner diese Zahl der Besucher?
Das ist schwierig. Wir sind ein ganz kleiner Ort. Wir haben nur 360 Einwohner und an dem Tag werden wir natürlich überrannt. Also wir haben überschlagen, es kommen bei schönem Wetter fast bis zu 10.000 Leute in den Ort. Wir haben natürlich breite Straßen, viele Häuser, die mitmachen, und dann verteilt sich das in dem ganzen Ort. Man muss natürlich auch ein bisschen Geduld mitbringen. Von manchen Häusern ist der Andrang groß. Und dann gibt es halt auch Schlangen, wo man dann schon mal ein bisschen warten muss, bis dass man reinkommt.
Gut, an den Schlangen können die Weihnachtsmarktbesucher schon mal sehen, wo sie rein dürfen. Oder gibt es sonst noch irgendwelche Zeichen, dass man weiß, wo darf ich rein? Weil ja sicher nicht alle Anwohner dort ihre Häuser öffnen.
Nein, es sind ungefähr 50 Anwohner, die die Häuser öffnen. Gekennzeichnet sind die Häuser mit einer Rute, die an der Haustür hängt. Und daran erkennt man, diese Anwohner machen mit und freuen sich darauf, dass die Leute auch das Haus betreten.
Bei Regenwetter oder Schnee, da bringen sie den Anwohnern ja doch auch sicherlich viel Dreck oder Nässe mit ins Haus. Wie bereiten sich die Kasterer denn darauf vor?
Ja, wir haben schon mittlerweile Erfahrung. Es ist ja der 23. Markt. Viele Häuser, die Fliesen als Fußboden haben, können den hinterher ganz gut reinigen. Und die Leute, die Parkett- oder Teppichboden haben, die haben mittlerweile alte Teppichböden, die da drüber gelegt werden, sodass die Leute auch mit schmutzigen Füßen immer gerne willkommen sind.
Sie selbst haben auch Ihre Haustüre geöffnet in den vergangenen Jahren. Wie haben Sie dann den Nikolausmarkt erlebt? Also ich stelle mir die Atmosphäre lockerer vor als zum Beispiel bei einem Weihnachtsmarkt mit Buden, wo ja einfach die Bude so eine Art Barriere bildet.
Ja, das auf jeden Fall. Die Leute kommen ja auch gerne nach Altkaster, damit die auch mal sehen können, wie lebt es sich überhaupt in einem Baudenkmal. Die sind ja immer ganz neugierig, wie schaut's drinnen aus, kommen rein, sind dann auch immer ganz überrascht, dass man halt in einem alten Haus auch sehr komfortabel wohnen kann, sind neugierig und man hört auch eine Resonanz. Ach, sie haben es aber schön hier und das freut einen dann natürlich auch und deswegen öffnet man dann auch gerne die Türen.
Wir haben uns hier noch gefragt, wie macht man das denn, damit Besucher nicht klauen oder plötzlich einfach im Büro oder im Schlafzimmer stehen, statt im Wohnzimmer, da wo eben die Aussteller auch sind?
Also abgegrenzt wird es allein durch das Warenangebot, was auf Tischen dann präsentiert wird, sodass da schon was abgesperrt wird. Das ist halt klar, wo die Leute sich aufhalten können. In aller Regel wird nicht geklaut. Wir haben nur einmal schlechte Erfahrungen gemacht. An einem Nikolausmarkt hat es also den ganzen Tag fürchterlich geregnet und geschüttet. Und abends hatten wir in unserem Schirmständer im Flur, hatten wir selber auch keinen einzigen Schirm mehr. Aber das haben wir auch verkraftet und wir machen trotzdem gerne weiter mit.
Auf Weihnachtsmärkten duftet es nicht nur nach Glühwein, oft gibt es auch Weihnachtsmusik, aber darauf wird bewusst tagsüber verzichtet bei diesem Nikolausmarkt. Warum?
Ja, wir möchten einfach demonstrieren, dass die Adventszeit eine sehr besinnliche Zeit ist und verzichten aus diesem Grund ganz bewusst auf die Musik, damit die Besucher, die kommen, nicht überall Last Christmas oder Jingle Bells hören.
Gibt es denn auch bei der Dekoration irgendwelche Vorgaben oder durfte das jeder jetzt für sich individuell gestalten?
Also die Dekoration ist natürlich individuell. Sie kommen ja in die Häuser rein, in denen die Anwohner auch leben. Und jeder dekoriert in der Adventszeit sein Wohnzimmer immer ganz individuell. Und die Aussteller, die ihre handwerklichen Sachen präsentieren, machen das natürlich auch immer nach ihren eigenen Vorstellungen. Jeder gibt sich natürlich auch Mühe, das Ganze immer besonders schön darzustellen.
Dann werden natürlich auch Dinge ausgeschenkt. Ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt, Garagen werden zum Café. Es wird leckere Dinge geben, hergestellt von den Anwohnern auch?
Ja, also es gibt in diesem Jahr zum ersten Mal ein himmlisches Café. Da werden selbstgebackene Kuchen und Plätzchen angeboten. Wir haben Straußenwirtschaften, die Suppen anbieten. Es gibt selbstgebackene Waffeln, Glühwein, Apfelpunsch, Tee, Kaffee, selbstgebackene Plätzchen. Für jeden ist irgendwas dabei. Wir haben einen Stand, die bieten selbstgemachten Grünkohl an und Grillwürstchen. Also für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel ist was da.
Ich stelle es mir nur recht schwierig vor, zu schauen, dass man wirklich, wenn man nicht genau weiß, wie viele Besucher nun tatsächlich kommen, auch wirklich genug da hat.
Ja, das macht natürlich so ein bisschen die Erfahrung. Es hängt auch immer vom Wetter ab. Bei schönem Wetter ist sicherlich immer mehr los. Aber es kann auch schon mal passieren, dass um 5 Uhr die Straußenwirtschaften nichts mehr haben, weil sie einfach leer gekauft sind. Es gibt aber auch noch Gastronomiebetriebe bei uns im Ort und da kann man sicherlich auch immer noch was bekommen.
Was passiert mit den Einnahmen? Also die Fremdaussteller, klar, die verdienen daran, aber was ist mit dem, was über Getränke, Speisen oder Standgebühren eingenommen wird? Kommt das irgendwie dem Altstadtverein Kaster zugute?
Ja, der Altstadtverein organisiert ja diesen Markt und bekommt dafür eine Standgebühr von den Ausstellern. Und diese Standgebühr wird zum einen dazu verwendet, etwas Werbung für den Markt zu machen. Aber um 18 Uhr zum Abschluss des Marktes kommt ja auch der Nikolaus und verteilt dann alle Kinder Weckmänner. Die werden davon gekauft. Und wenn dann noch was übrig bleibt, fließt das Geld auch wieder in unseren historischen Ort. Wir haben also jedes Jahr immer ein neues Projekt, was wir in Angriff nehmen. Das nächste wäre unsere historische Burgruine. Die soll abends beleuchtet werden. Und für dieses Projekt, was doch recht teuer ist, sammeln wir auch Geld über diese Aktion.
Der Nikolausmarkt in Bedburg-Kaster, der beginnt also am Sonntag um 11 Uhr und geht bis 18 Uhr. Als Abschluss wird der Nikolaus-Weckmänner an die Kinder verteilen. Ich wünsche gutes Gelingen, Frau Schmitz. Christiane Schmitz organisiert den Nikolausmarkt in der Altstadt von Bedburg-Kaster am ersten Advent in diesem Jahr. Und ja, ich danke Ihnen für das Gespräch und einen schönen ersten Advent mit einem schönen Nikolausmarkt.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen, den Hörern auch.
Domradio Reisen im Advent unterwegs, all überall sind wir. Die Ausflugstipps werden in der nächsten Stunde nachgeliefert und jetzt gibt's erstmal was auf die Ohren.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Nee, nicht aus fernen Ländern, aber aus fernen Zeiten. Die Musik heute mit Tochter Zion von Falk & Sons geht's zurück ins 18. Jahrhundert. Die dreiköpfige Familienband, die ist gerade noch auf Tour mit ihrem zweiten Album namens Toccata. Und zum Beispiel heute Abend spielen sie in Strählen am Niederrhein im Forum Gymnasium. Und jetzt hören Sie sie beim Domradio. Tochter Zion.
Wirklich neu war diese Idee nicht. Schon der französische Pianist Jacques Lussier hatte die 300 Jahre alte Musik von Johann Sebastian Bach in einen neuen Stil übertragen, den Barock zum Swingen gebracht. Aber das, was die Falk-Familie aus Düsseldorf aus den alten Chorälen gemacht hat, das geht noch weiter. Dieter ist Musikproduzent, studierter Kirchenmusiker und ein echter Meister am Keyboard. Sein Sohn Paul zieht nach. Für den klassischen Klavierunterricht war er zwar nicht so fleißig, aber als er das Improvisieren an seiner kleinen Orgel für sich entdeckt hatte, da kam eine neue Liebe für dieses Instrument. Der ältere Bruder Max steht schon am Beginn seines Medizinstudiums und jetzt nach über 100 Konzerten kann man schon langsam von einem Zweitjob als Musiker reden. Gemeinsam haben die Söhne und der Vater Falk schon 2 CDs eingespielt. Mission: das kulturelle Erbe in die Jetztzeit übersetzen. Und da, wo rituelle Routine entstanden ist, vielleicht auch nochmal neue Wege ausprobieren. Die CD Toccata endet mit dem berühmten Weihnachtslied Tochter Zion von Georg Friedrich Händel. Instrumental, mit neuen Harmonien und einer Art Gospel-Anmutung. Besinnung ohne Pathos, aber trotzdem ganz intensiv. Tochter Zion von Falk & Sons.
Im Erzgebirge ist es wunderschön in der Adventszeit. In Deutschland ist dort, kann man sagen, auf jeden Fall eine Stimmungshochburg sozusagen. Der Bergbau hat die Region geprägt und auch die dortigen Weihnachtstraditionen. So finden also in vielen Städten des Erzgebirges Bergparaden statt und in Freiberg immer am Samstag vor dem zweiten Advent.
Das letzte Freiberger Bergwerk wurde zwar vor etwa 40 Jahren geschlossen, doch die Bergbruderschaften pflegen die Tradition und kommen in historischen Uniformen zur Bergparade. Die Männer in Weiß haben Übertage das Erz verarbeitet und alle in Schwarz waren Untertage.
Das sind Bergleute, ja. Da gibt es die Bergleute, Bergzimmerer, Bergschmiede, ja, Bergmaurer.
Und die Jungkerle hier vorne sind die Bergstudenten.
Das sind Bergstudenten, ja.
Die Akademisten.
Schon vor 240 Jahren wurde die Bergakademie gegründet und gilt als älteste Bergbauhochschule der Welt. Die Bergparaden in der Adventszeit haben eine lange Tradition. Ein Privileg, das neben dem Militär in Sachsen nur den Bergleuten zustand.
Ja, die Bergleute waren eine Kaste für sich allein, wie man so sagt früher. Die hatten bestimmte Privilegien. Sie wurden vom König und so weiter gefördert, weil sie ja den Reichtum für den Staat gebracht haben.
1168 sollen Fuhrleute aus dem Harz im Erzgebirge das erste Silber gefunden haben, im Gebiet der heutigen Freiberger Altstadt. Schnell gründete Markgraf Otto der Reiche die Stadt am Freien Berg. Da sieht man ihren damaligen Reichtum heute noch an. Das repräsentative Rathaus nimmt eine ganze Längsseite des großen oberen Marktes ein. Die anderen Häuser am Markt sind mit 5 bis 7 Stockwerken für die damalige Zeit richtige Hochhäuser, erzählt die Freiberger Tourismuschefin Monika Kutsche.
So wie es da steht, 15. bis 17. Jahrhundert. Das Besondere ist diese steilen Traufdächer, die Petrikirche schaut auf den Obermarkt, diese prächtigen Patrizierhäuser mit ihren Bogenfenstern und reich verzierten Portalen. Und wenn man einfach mal rund guckt, überall werden Sie sehen, die Arbeit des Bergmanns ist auch in Stein gehauen und nachgestellt.
Auf dem Marktplatz dreht sich eine riesige Weihnachtspyramide mit Figuren der Weihnachtsgeschichte und natürlich aus dem Bergbau. Gerade die Adventszeit ist im Erzgebirge seit Jahrhunderten eine besondere. Am ersten Advent beginnt der Lichterglanz. Jedoch kein buntes Geflacker, nur weißes Kerzenlicht. In den Fenstern stehen geschnitzte Bergmänner und Engel mit Kerzen in den Händen. Einst konnte man an deren Anzahl erkennen, wie viele Kinder die Familie hatte. Die vielen Kerzen waren Antwort auf die ständige Dunkelheit, die die Bergleute im Winter umgab. So ist auch der Freiberger Dom keine düstere Kirche wie andere aus der Zeit.
Wenn sie dann schon in die Kirche gegangen sind, wollten sie nicht wieder das Düstere haben. Das hatten sie ja am Bergwerk genug, sondern in der Kirche auch ein bisschen Freiheit, Luft. Licht.
Nach der stimmungsvollen Bergparade gehen Freiberg-Besucher in den Dom zum Weihnachtsoratorium. Die Bergleute ziehen in die Petrikirche zur Mettenschicht. Dieser hat auch ihren Ursprung im Bergwerk und wird immer noch spät am Heiligabend in den Kirchen im Erzgebirge gefeiert. Im Advent laden auch einige Besucherbergwerke ein zur Mettenschicht Untertage.
Mettenschicht ist eigentlich die letzte Schicht des Bergmanns im alten Jahr. Wurde den ein bisschen gefeiert nach der harten Arbeit. Nochmal dem Berg gedanken, dass er nichts getan hat das ganze Jahr über, dass er alle noch leben. Ich meine, es war ja nicht ungefährlich, die Arbeit.
Bergparaden werden in vielen Städten des Erzgebirges veranstaltet. Die letzte, ganz große, immer am 4. Advent in Annaberg. Und jede endet mit der Hymne der Bergleute.
Blick auf,
tja, Musik gibt es im Erzgebirge vor allen Dingen am Samstag vor dem 2. Advent. Ein Adventsbesuch in Freiberg mitten im Erzgebirge lohnt sich aber auch an den anderen Wochenenden. Infos gibt's unter freiberg.de oder unter erzgebirge.de. So, manche Stadt und Region hat gerade im Advent allerlei besondere Köstlichkeiten zu bieten. Den Baumkuchen aus Salzwedel, den hatten wir schon am Anfang der Sendung. Es gibt noch natürlich Marzipan aus Lübeck, der ist auch einer Stadt zugeordnet. Und erst recht gilt das natürlich für Aachen. Es gibt viele Menschen, die dort extra hinfahren, um, na, Sie wissen schon, die Printen zu kaufen. Aurelia Rütters hat sich auf dem Weihnachtsmarkt zu Füßen des Aachener Domes umgesehen und ist natürlich auch hängen geblieben an einem Printenstand.
Welches Weihnachtsgebäck ist denn typisch für Aachen? Genau, die Printen. Und die gibt es in vielfacher Ausführung hier in Aachen zu sehen auf dem Weihnachtsmarkt. Und was Aachener Printen so besonders macht, das verrät uns jetzt Annette Korteweg. Sie ist Konditorei-Fachverkäuferin und verkauft hier für die Bäckerei Lambert. Und die gibt es schon seit über 350 Jahren hier in Aachen. Was ist denn das Geheimnis von Aachener Printen? Also was macht die so besonders?
Der Candy ist darin und natürlich immer die frische Zubereitung, dass es immer in mehreren Lagen ausgebacken wird und dann frisch verpackt wird auch. Und die Kräutermischung selbstverständlich, ne? Wenn Sie unsere Kräuterprinten mal probieren möchten, sehr schmackhaft. Und dann kommt es auch auf die Lagerung an, ne? Die können Sie halt auch und sehr schön zum Backen gebrauchen. Und wenn Sie sie halt frisch haben, also weich haben möchten, tun Sie ein Apfelstückchen rein, hält sich wunderbar weich dann.
Was ist denn der Unterschied zwischen Printen und Lebkuchen?
Unter Lebkuchen, also diese Elisenlebkuchen, die wir haben, sind immer Obladen halt drunter. Und die sind auch nur etwas weicher und geschmacklich kommen sich etwas ähnlich, aber nicht ganz.
Ich weiß, das ist ein Geheimrezept, aber vielleicht können Sie uns doch mal erklären, wie denn so eine Printe hergestellt wird.
Der Teig wird geknetet und dann wird sie in mehreren Lagen, also immer wieder platt gewalzt und dann gebacken, dann halt ausgeschnitten und dann wird sie mit Schokolade überzogen oder mit Mandeln, Schokoladen, ganz wie sie es möchten. Oder eben die Kräuterprinte, die Natur bleibt, ne, die dann nur mit einer Glasur überzogen wird.
Können Sie denn von der Vielfalt der Auswahl, was es an Printen gibt, so ein bisschen uns mal ein paar vorstellen? Also was würden Sie uns empfehlen?
Das ist natürlich auch eine Geschmackssache, ne? Es gibt Leute, die stehen auf die Kräuterprinten, weil es eben die urtypische Printe ist, die es so ziemlich als erstes gab, ne? Dann wurden nachher die Prinzessprinten, die auch sehr lecker sind. Da haben wir diese Prinzessprintinchen, ne? Und dann gibt es halt Leute, die gerne mal was mit Schokolade oder mit Nüssen mögen. Aber das ist ganz unterschiedlich nach Geschmack, ne?
Haben Sie denn einen Favoriten?
Ja, ich habe einen Favoriten, das sind die Schokoladenprintinchen, die kleineren. Die kleinen sind halt und sehr lecker schmecken.
Dass die so gesund sind?
Gesund auf jeden Fall. Und was das Tolle ist, zum Beispiel die Kräuterprinten oder auch die Schokoladen, man kann sie sehr gut zum Backen brauchen. Also es ist, wenn Sie einen Sauerbraten machen und da so eine Printe reinmachen, wunderbar im Geschmack dann. Ja.
Vielen Dank fürs Interview.
Das Aushängeschild Aachens, die Printen. Ihre Rezeptur bleibt nach wie vor ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist es nicht, dass man, wenn man nicht auf den Weihnachtsmarkt geht, sondern zur Fabrik direkt, man auch manchmal so ein bisschen eine B-Ware bekommen kann, wo vielleicht die ein oder andere Printe schon ein bisschen abgeknickt ist, das Ganze ein bisschen günstiger. Oder man nimmt eine riesengroße Packung, wenn man denn viele Menschen damit versorgen und beschenken will. Das alles ist möglich in Aachen und auf dem Weihnachtsmarkt gibt es sie natürlich auch in allen Facetten. Wärmendes Kaminfeuer, verwinkelte Gässchen, anheimelndes Fachwerk, das gibt es im Sauerland. Gerade jetzt im Advent bieten die kleinen Dörfer die perfekte Kulisse für einen Bummel über den Weihnachtsmarkt und einen Glühwein am Schwedenfeuer. Kollegin Verena Tröster hat sich umgesehen, wie weit die Sauerländer denn sind mit ihren Vorbereitungen und ist auf eine Besonderheit gestoßen.
Die ersten Hütten werden schon aufgebaut in den Dörfern des Sauerlandes, denn die Zeit der Märkte im Advent steht kurz bevor. Die ganze Dorfgemeinschaft packt hiermit an. Es werden Wege aufgeschüttet, Tannen dekoriert. Hier bringt sich jeder mit ein, ob die A-Cappella-Gruppe des Gesangvereins oder auch der Kinderchor. Das und die besondere Atmosphäre macht die Märkte im Sauerland so beliebt.
Besonders toll sind natürlich die in Arnsberg und Soest vor historischer Altstadtkulisse. Man muss aber auch unbedingt den Weihnachtsmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende im Wildwald Vosswinkel erwähnen, der dann sozusagen vor der Waldkulisse stattfindet. Da stehen auch viele Stände mit Handwerkskunst, die Kinder können selber Kerzen ziehen. Die urigen Dörfer des Sauerlandes in dieser Weihnachtsatmosphäre, das ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall erlebt und gesehen haben sollte.
Anna Galon von Sauerland Tourismus kennt sie alle, die vielen Weihnachtsmärkte in der Region. Jeder Einzelne hat etwas ganz Besonderes zu bieten, zum Beispiel selbstgeschnitzte Krippen oder Sauerländer Spezialitäten aus eigener Herstellung. Neben selbstgebackenem Brot, Gebäck und Glühwein werden auch Weihnachtsdekorationen verkauft. An manchen Ständen liest man den Hinweis, bei uns können Sie Ihren Weihnachtsbaum selbst schlagen.
Denn wir sind die Weihnachtsbaumregion Nummer 1 in Deutschland. Etwa jeder dritte Weihnachtsbaum in deutschen Wohnzimmern kommt aus dem Sauerland. Und das Schöne ist, dass man sich den hier im Sauerland auch selber holen kann.
Bei einem Glühwein kann sich jeder, der möchte, direkt im Wald die Frage stellen, Nordmanntanne oder doch lieber Blaufichte. Die Bäume können hier ausgiebig begutachtet und dann selbst gefällt werden. Für den, der es aber doch lieber einfach mag, gibt es sie natürlich auch direkt an einem der Stände zu kaufen. Bei der charmanten Atmosphäre der Sauerländer Märkte durchaus auch eine Option.
Weihnachtsmärkte im Sauerland, Sie haben es gerade gehört, sie sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Nicht nur dann, wenn man auch noch einen Weihnachtsbaum schlagen will. Nikolausmärkte gibt es und Weihnachtsmärkte, man kann mit dem Bähnchen fahren, alle möglichen schönen Dinge tun an diesem ersten Adventswochenende.
Nikolausfahrt mit der Selfkantbahn. Ab diesem Wochenende lädt die Selfkantbahn aus dem Kreis Heinsberg zu ihren traditionellen Nikolausfahrten ein. Los geht es jeweils in Gallenkirchen-Gilrath. Unterwegs steigen dann der Nikolaus und sein Gehilfe, Knecht Ruprecht, aus einer Kutsche zu, um die Kinder im Zug zu bescheren. Die Fahrten in Nordrhein-Westfalens letzter noch erhaltener schmalspuriger Dampfkleinbahn dauern jeweils etwa 2 Stunden. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre kosten sie inklusive Bescherung 6,50 Euro. Erwachsene zahlen 9 Euro. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Im Mittelpunkt des Adventskonzerts des Schubert-Kollegiums im Kölner Dominikanerkloster Heiligkreuz steht in diesem Jahr Johann Sebastian Bachs Kantate »Wachet auf, ruft uns die Stimme«. Neben diesem opulent besetzten Werk steht Northern Lights, ein A-cappella-Stück des Norwegers Ola Gielo. Der in Manhattan lebende Komponist vertont in seinem Werk die Schönheit der Aurora Borealis, der Nordlichter. Entstanden ist es in Norwegen zur Weihnachtszeit 2007. Musik zum Advent, Sonntag, 17 Uhr im Dominikanerkloster Lindenstraße. Homemade Cologne, Weihnachtsmarkt der anderen Art. Keine Lichterketten, kein Glühwein, kein Baum. Der Weihnachtsbazar für Design und Selbstgemachtes im ehemaligen Güterbahnhof in Köln-Ehrenfeld bietet Live-Musik und Kulinarisches. Außerdem werden hier außergewöhnliche Produkte aus den Bereichen Kunst, Handwerk, Mode und Design in einem etwas anderen Umfeld präsentiert. Spurensicherung, Nancy Craves Ausstellung in Bielefeld. Die Ausstellung im Ludwig Forum für internationale Kunst zeigt das Werk von Nancy Graves. Sie ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Graves gilt als Vertreterin der Spurensicherung. In dieser Form der Konzeptkunst wird nach ähnlichen Methoden gearbeitet, wie sie in den Geschichts- und Sozialwissenschaften üblich sind. Daher verwundert es nicht, dass ihr Interesse neben der Kunst auch der Natur und Anthropologie galt. Antik- und Sammlermarkt in Dortmund. Kitsch, Krams und Kunst. Im Angebot ist ein Sammelsurium aus alten Schmuckstücken, Raritäten, Kuriositäten und auch kitschigen Dingen. Für jeden Geschmack ist was dabei. Die Traditionsveranstaltung findet bereits seit 1979 in den Westfalenhallen statt und gibt rund 400 Ausstellern Raum, um zum Beispiel alte Möbel, seltenes Porzellan, stilvolle Deko oder historische Uhren unter die Besucher zu bringen. Dieses Wochenende in Dortmund.
Also Advent, all überall möglich an diesem Wochenende. Wie das Wetter mitspielt, das erzählen wir Ihnen gleich.
Domradio, Reisewetter.
Das Wochenende steht vor der Tür und die Temperaturen schwanken irgendwo zwischen richtig usselig kalt und angemessen für Ende November. Am Sonntag haben wir den ersten Advent. Die Weihnachtsmärkte haben seit einer Woche geöffnet. Was uns wettertechnisch am Wochenende erwartet, das weiß Renato Schlegelmilch im Domradio Reisewetter. Renato, wie wird's denn?
Also wenn man das alles in einem Wort zusammenfassen will, dann kann man eigentlich sagen matschig, denn es ist nicht gerade schön, nicht gerade angenehm das Wetter. Es ist kein Herbst mehr, es ist auch noch kein so richtig knackiger kalter Winter. Wir hatten ja in der vergangenen Woche tatsächlich schon mal so diese Temperaturen so leicht unter Null. Aber das ist jetzt auch in den letzten Tagen weniger geworden und so sieht es dann auch am Wochenende aus. Da haben wir so 3 bis 7 Grad, also es ist schon relativ warm für den ersten Advent. Im Norden haben wir sogar teilweise nochmal 10 Grad. Einzelne Schneeflocken, die wir in der vergangenen Woche auch hatten, die verziehen sich jetzt so die ganze Zeit so bis an den Alpenrand. Also im größten Teil des Landes ist es tatsächlich grau und trüb. Die Sonne, die sieht man auch nicht wirklich und nass kann es am Wochenende auch werden. Kann man zusammenfassen, eigentlich Wetter zum Drinbleiben.
Wetter zum Drinbleiben, also hier bei uns etwas fies am Wochenende. Wie sieht es denn aus im Rest von Europa? Gibt es da schon irgendwo richtiges Winterwetter?
Da sieht es im Prinzip genauso aus, wie man es erwartet. Es ist im Norden kalt, es ist allerdings ganz im Norden. Schweden, Finnland, Norwegen, die nördlichen Regionen, da ist es kalt. Allerdings, das ist das große Allerdings, mit -4 bis -1 Grad für uns ist das zwar kalt, aber für die Verhältnisse da oben Mitte, Ende November, Anfang Dezember ist das auch eher noch warm, also für nordische Verhältnisse also die Menschen frieren nicht da oben. Interessant wird es, wenn man sich mal Skandinavien genauer anguckt, da wird es tatsächlich, je südlicher man geht, sehr schnell wärmer. Guckt man zum Beispiel nach Tromsø, das ist ganz im Norden von Norwegen, da haben wir am Sonntag -6 Grad und gehen wir bloß ein paar hundert Kilometer weiter in den Süden nach Oslo, da haben wir es gleichzeitig +6 Grad. Also innerhalb von einem Land 12 Grad Temperaturunterschied. Das ist schon ein ganz schönes Gefälle, was da gibt.
Also um den Winter zu erleben, muss man schon ganz in den Norden. Sonntag haben wir den ersten Advent. Frage ist natürlich, wie geht es auch danach weiter mit dem Wetter bei
uns? Wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man ein Hochdruckgebiet, was über Deutschland sitzt. Das klingt im ersten Moment ja schön, Hochdruckgebiet, gutes, stabiles Wetter. Allerdings in dieser Zeit, Anfang Dezember, sieht das nicht so aus, weil dann heißt das, dass dieses kalte, nasse, trübe Wetter bei uns bleibt. Das ist dann zwar stabil, aber es ist eben stabil, kalt, nass und trüb. 5 Grad maximal, 1-2 Grad kälter als jetzt am Wochenende, aber das macht keinen großen Unterschied. Gegen Mitte, Ende der kommenden Woche, dann gibt es ein Tiefdruckgebiet, das sich zu uns bewegt, was jetzt in dieser Logik heißt, dass das dann besseres Wetter bringt, denn dieses Tiefdruckgebiet, das zieht dann die kalte Polarluft, die jetzt eben im Moment in Skandinavien ist, die zieht das zu uns, führt dazu, dass es gegen Ende nächster Woche kälter wird, führt dazu, dass es auch schneien kann. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich sage heute in einer Woche, zum Nikolaustag wird es bei uns schneien.
Das ist doch mal eine Aussage. Also ich kann meine Kinder endlich beruhigen, die mich jeden Tag fragen, wann schneit es denn endlich? In den Kinderbüchern sind überall Schneemänner zu sehen. Ob es aber so kommt oder nicht, dass es Schnee an Nikolaus gibt, das finden wir erst in einer Woche raus. Vorher bleibt es bei uns erstmal grau, trüb und teilweise nass. Das Reisewetter war das im Domradio. Renato, vielen Dank.
Sehr gerne.